Ja, ich möchte uns zum Anfang der Predigt zwei provokante Fragen stellen. Die eine ist das, kennt ihr das Gefühl, dass Beten irgendwie lästig ist? Dass man da gerade so überhaupt gar keinen Bock drauf hat? Und die zweite Frage ist, weißt du eigentlich, warum du überhaupt betest? Wenn ich das jetzt so fragen würde, könnten eventuell Antworten kommen wie, das macht man als Christ so. Oder das hat meine Oma auch schon immer so gemacht. Es zieht sich irgendwie so durch unsere Familientradition durch. Ja, steht hier in der Bibel. Jesus sagt, wir sollen das machen. Oder es gibt ja sonst keinen, dem ich meinen ganzen Lebensmüll erzählen kann. Vielleicht auch, ich kann reden und kriege keine Widerworte. Ja, ich kann alles sagen und es ist totale Stille hinterher, sau cool. Oder vielleicht auch, weiß ich auch nicht, keine Ahnung, warum ich eigentlich bete. Ich gestehe, dass ich leidenschaftlich gerne Musik höre. Und am allerliebsten mache ich das im Auto auf dem Weg zur Arbeit, weil da kann ich meine Musik in meiner Lautstärke hören, ohne dass irgendjemand kommt und sagt, oh, boah, ist das denn schon wieder? Nee, Katze und so. Deswegen, ich liebe das Autofahren, weil unter anderem auch deswegen, weil ich dabei Musik hören kann. Aber inzwischen habe ich es mir auch zur Angewohnheit gemacht, auf dem Weg zur Arbeit, ich habe ungefähr 50 Minuten, die ich so unterwegs bin, morgens zu beten. Und manchmal habe ich echt den Eindruck, dass mein Innerstes sagt, hey, du willst heute Morgen einfach mal eine Musik hören und du hast eigentlich gar keinen Bock auf Beten. Aber ich habe es mir zur Angewohnheit gemacht. Früher habe ich diese Leute belächelt, die mir erzählt haben, als ich so Jugendlicher war und gerade den Führerschein und ein eigenes Auto hatte, ne, und mit meiner Musik in meiner Lautstärke durch die Gegend fahren konnte, die mir dann erzählt haben, wenn ich im Auto unterwegs bin, dann bete ich. Ich habe mir gedacht, boah, nee, gibt es doch viel coolere Sachen, die man machen kann, als beten. Inzwischen weiß ich das zu schätzen, weil ich merke, wenn ich morgens im Auto unterwegs bin und bin da alleine unterwegs, dann kann ich in meiner Lautstärke meine Gebete beten. Und es ist keinem komisch, weil ich bin ja mit mir und meinem Herrn alleine. Es kriegt ja gar keiner mit. Manchmal höre ich dabei einfach auch nur Worship-CD und singe mit oder, soweit es der Verkehr zulässt, lasse ich mich drauf ein, auf das, was man da hören kann. Ist auch cool. Aber warum mache ich das eigentlich? Wenn wir in die Bibel schauen, da steht zum Beispiel Psalm 139, schon bevor ich anfange zu reden, weißt du, was ich sagen will. Oder als ich gerade erst entstand, hast du mich schon gesehen. Alle Tage meines Lebens hast du in dein Buch geschrieben, noch bevor einer von ihnen begann. Hast du dich schon mal gefragt, ob du ein Spielball von Gott bist? Wenn wir diesen Psalm 139 lesen. Ich habe hier schon mal über Psalm 139 gebetet, hatte eine ganz andere Sicht auf der Dinge. Heute bringe ich mal ein bisschen diese Sicht da rein und lasse sie auch erstmal so stehen. Sind wir ein Spielball Gottes? Die Berufung des Jeremias können wir lesen, da heißt es, ich habe dich schon gekannt, ehe ich dich im Mutterleib bildete und ehe du geboren wurdest, habe ich dich erwählt, Jeremia, um mir, Gott, alleine zu dienen. Du sollst ein Prophet sein, der den Völkern meine Botschaft verkündet. Der Jeremia konnte doch überhaupt nicht anders. Oder wir kennen noch einen Bericht aus der Bibel mit diesem Typen und dem Fisch, mit dem Jona. Er wurde von Gott beauftragt. Und was macht Jona? Er macht sich auf den Weg, aber in die entgegengesetzte Richtung. Und er flieht vor Gott. Und wenn ihr diese Geschichte kennt, dann wisst ihr, wie sie ausgeht. Das hat ihm nichts gebracht. Gott hatte ihn ja beauftragt. Gott weiß, was wir tun. Ob ich sitze oder stehe, du weißt es. Aus der Ferne erkennst du, was ich denke, ob ich gehe oder liege. Du siehst mich, mein ganzes Leben ist dir vertraut. Und selbst im Neuen Testament können wir lesen, wie Jesus sagt, denn euer Vater weiß genau, was ihr braucht, schon bevor ihr ihn um etwas bittet. Warum beten wir eigentlich? Ich möchte von dieser Frage, warum beten wir eigentlich, mal weggehen zu der Frage, wie beten wir eigentlich? Kennt ihr diesen Typen? Man muss sich ein bisschen im Sport auskennen. Ja, ich habe den Namen schon gehört, genau. Tiger Woods, einer der bekanntesten Golfprofis aller Zeiten. Ich selber interessiere mich gar nicht für Golf, aber der Name ist mir trotzdem bekannt, weil der tauchte ja mal jahrelang in allen Gazetten auf. Völlig egal, was man und wo man gelesen hat, immer wieder tauchte Tiger Woods auf. Nicht nur im Positiven, auch im Negativen. Ich gehe heute mal auf das Positive von dem einen. Wer ihn nicht kennt, dieser Typ hat unzählige Turniere gewonnen. Von 1999 bis 2001 war er der, bis 2002 sogar, war er der, der in der Golfwelt alles dominiert hat. Keiner kam an ihm vorbei. Und ein Augenzeuge berichtete damals: Tiger Woods schickte sich an, eine wahre Großtat auf dem Gebiet des Golfsports zu vollbringen. In wenigen Augenblicken würde er in die Geschichtsbücher als der einzige Spieler seit Dekaden eingehen, der gleichzeitig, auch wenn wir jetzt damit nichts anfangen können, nehmt es einfach mal so auf, der gleichzeitig die Titel beim Masters, bei der US Open, der British Open und dem US PGA Championship innehatte. Es sind alles hochrangige Golfturniere. Ja, gleichzusetzen mit Wimbledon und ich weiß nicht was im Tennissport. Wie benommen murmelte der Golfreporter Ken Venturio in sein Mikrofon, dass ich so etwas einmal erleben würde. Damit habe ich nie gerechnet. Ich hätte nie geglaubt, dass das überhaupt möglich ist. Ich glaube, das ist die größte sportliche Leistung überhaupt, die je vollbracht wurde. Und als Tiger Woods dann seinen letzten Putt, also seinen letzten Schlag versenkte, rief Venturio aus: Wir haben gerade ein Wunder erlebt. Unnützes Wissen am Rande, wenn ihr mal irgendwo angeben wollt. Das, was der Knabe da geschafft hatte, das nennt man den Tiger Slam. Weil der Grand Slam war es nicht, dafür hätte er alle vier Turniere in einer Saison, in einem Jahr erreichen müssen. Den Tiger Slam heißt er deswegen, weil er hat sie alle erreicht, aber in zwei unterschiedlichen Saisons. Also wenn mal einer fragt, schon mal was vom Tiger Slam gehört, könnt ihr richtig einen auspacken. Hat sich schon gelohnt, die Predigt heute Morgen. So. Und als Tiger Woods gefragt wurde, wie er denn diesen Sieg geschafft hat, wie er das hinbekommen hat, das sprach er über seinen Schlag am 13. Loch, der letztendlich bei diesem letzten Turnier ausschlaggebend für seinen Sieg war. Und er hat gesagt, den habe ich während der letzten Monate immer und immer und immer und immer wieder geübt. Diesen Schlag am 13. Loch. Und ich war mir ziemlich sicher, dass ich ihn irgendwann einmal brauchen würde. Und der Augenzeuge weiter: Ich hatte mich immer gefragt, was die Formel für seinen Erfolg war. Und die Antwort war ernüchternd, denn ich stellte fest, dass er mit seinem Trainer Monate damit zubringt, Tausende von Golfbällen abzuschlagen, um seinen Schlag auch nur um eine Nuance verbessern zu können. Und vielleicht noch besser, ich erfuhr, dass Tiger Woods seine Trainingseinheiten an abgeschirmten Orten noch mehr liebte als den Auftritt im Rampenlicht. Wie beten wir eigentlich? In Matthäus können wir lesen, dass Jesus zu seinen Jüngern sagte: Wenn ihr betet, dann tut das nicht wie die Heuchler. Sie beten gern öffentlich in den Synagogen und an den Straßenecken, um von den Menschen gesehen zu werden. Wenn du beten willst, zieh dich zurück in dein Zimmer, schließ die Tür hinter dir zu und bete zu deinem Vater, denn er ist auch da, wo niemand zuschaut. Und eigentlich spricht Jesus hier etwas ganz Altbekanntes an. Das war faszinierend, als ich mir über dieses Thema, warum und wie beten wir eigentlich, Gedanken gemacht habe, dass ich das entdeckt habe. Wir können nämlich lesen in 2. Mose: Wenn die Israeliten irgendwo ihr Lager aufschlugen, stellte Mose jedes Mal außerhalb des Lagers ein Zelt auf. Für unsere Bibelkenner, es geht da nicht um die Stiftshütte. Er stellte außerhalb des Lagers ein Zelt auf. Er nannte es Zelt der Begegnung. Und jeder Israelit, der den Herrn befragen wollte, musste dorthin gehen. Und kaum hatte Mose es betreten, kam die Wolkensäule herab und blieb am Eingang stehen, während Gott mit Mose sprach. Der Herr sprach von Angesicht zu Angesicht mit Mose, so wie Freunde miteinander reden. Und danach kehrte Mose wieder ins Lager zurück. Wow, was hatte Mose das gut? von Angesicht zu Angesicht mit Gott reden, wie Freunde miteinander reden, da wäre ich mal gerne bei gewesen. Tiger Woods hat sich an abgeschirmten Orten aufgehalten, um sich ganz und voll fokussiert auf sein Training zu konzentrieren. Und es ist wichtig, dass wir, wenn wir beten wollen, einen Ort finden, an dem wir konzentriert sein können, an dem wir ungestört sind. Das muss nicht unbedingt das abgeschlossene Kämmerlein sein. Das geht auch woanders. Überlegt mal für euch, wo ihr konzentriert und ungestört mit Gott reden könnt. Ich kann das ganz gut im Wald beim Spazierengehen oder beim Fahrradfahren oder eben auch beim Autofahren und auch in der Kirche. Und ich könnte jetzt noch mehrere Orte aufzählen. Überlegt mal für euch, welche Orte gibt es, wo ihr wisst, hier kann ich sein, ungestört mit meinem Gott und kann mit ihm reden, konzentriert. Ich habe zum Beispiel festgestellt, auch ein kleiner Tipp am Rande, es gibt Orte, wo ich zum Beispiel gar nicht beten kann, konzentriert. Morgens, als ich noch in meiner alten Arbeit war, bin ich mit der S-Bahn morgens zur Arbeit gefahren, da konnte ich nicht konzentriert beten. Alle da ist, dann geht die Tür auf, es kommen Leute rein, es gehen welche raus, irgendwelche brüllen sich an, einer erzählt einen blöden Witz. Man ist nicht konzentriert, das funktioniert nicht in der S-Bahn. Oder wenn ich Sport mache, schwimmen gehe zum Beispiel oder joggen. Interessanterweise kann ich dabei nicht beten. Es gibt Leute, die können beim Joggen super beten. Oder auch beim Schwimmen, weil das ja eigentlich was recht Eintöniges ist. Ich muss mich so konzentrieren, ne, im Schwung zu bleiben, dass ich dabei nicht beten kann. Die Gedanken sind so schnell wieder weg. Wenn du das da kannst im Schwimmbad, hey, dann bete im Schwimmbad, das ist cool. Gott ist auch im Schwimmbad. Aber warum ist das stille Kämmerlein eigentlich so wichtig? Ihr merkt ja, es geht nicht um die Örtlichkeit. Aber was konnten wir von Tiger Woods lernen? Es geht darum, sich nicht ablenken zu lassen. Sich auf Gott zu konzentrieren, mit ihm in einer Verbindung zu stehen. Das Gebet nicht irgendwo dazwischen zu quetschen. Wenn ich mir so einen Raum suche, einen Ort suche, an dem ich mit Gott reden will, dann quetsche ich das Gebet nicht irgendwo dazwischen. Das passiert mir in meinem Alltag viel zu oft, dass ich denke, oh, du hast doch gar nicht gebetet, ich muss mal eben noch schnell beten. Hey Gott, weißt du, ne, ich drei Sachen, aber du kennst sie alle, von daher Amen. Kenne ich, kennt ihr vielleicht auch. Ich kann es in der Stille am besten. Und wie ich gerade schon sagte, in der Natur. Da bin ich sehr gerne mit meinem Gott unterwegs und auch sehr gerne mit meiner Frau und meinem Gott unterwegs. Wir können zusammen super spazieren gehen und dabei super beten, wenn wir draußen unterwegs sind. Weil erstmal wird uns das Herz weit, wenn wir die Natur sehen. Dann sind wir erstmal dankbar und dann kommen wir mit dem, was uns auf dem Herzen liegt. Jesus sagt weiter zu seinen Jüngern, leiere nicht gedankenlos Gebete herunter wie Leute, die Gott nicht kennen. Sie meinen, sie würden bei Gott etwas erreichen, wenn sie nur viele Worte machen. Gebete runterleiern. Ich versuche abends immer, bevor ich einschlafe, noch mal eben so kurz mit Gott den Tag zu reflektieren, um einfach Danke zu sagen. Egal wie der Tag war, aber ihm einfach Danke zu sagen, dass er mir diese Stunden geschenkt hat, an denen ich leben durfte und an denen ich was arbeiten durfte, irgendwas machen durfte. Und ganz oft merke ich, wie dann so im Laufe der Einschlafphase ich anfange, da rumzulabern. Und irgendwann sage ich, hey Gott, ich bin müde. Einfach danke. Amen. Ich möchte nicht dieses Rumleiern. Ich möchte konzentriert sein, wenn ich mit Gott rede. Ich will mich auf ihn fokussieren, ihn im Blick haben. Und ich will das auch nicht zu weit interpretieren, was wir gerade über den Mose gelesen haben, über das Zelt der Begegnung. Aber da steht, dass Gott mit Mose sprach. Es wird vielleicht auch andersrum gewesen sein. Aber erstmal steht da, Gott sprach mit Mose. Also erstmal, Gott spricht mit Mose. Wir machen das so oft andersrum. Es gibt ja auch das schweigende Gebet, wo man einfach mal nur da sitzt und den Gedanken seinen Lauf lässt. Und ich merke das bei mir morgens im Auto, wenn ich da unterwegs bin und mal so überhaupt gerade gar nicht weiß, was ich Gott sagen soll, außer das, was ich ihm sowieso jeden Tag sage, dass ich schweige. Und irgendwann erwische ich mich dabei, wie ich denke, boah, ist das gut, dass du jetzt schweigst, du müsstest eigentlich Gott so viel sagen, du hast da so viel auf dem Herzen. Und ich merke, zack, die Gedanken sind weg von Gott, weil ich mich wieder um meine Gedanken drehe, um das, bin ich eigentlich gut genug für Gott? wenn ich jetzt hier so gar nichts sage, einfach nur hier rumsitze im Auto. Dabei geht es doch gar nicht um mich, wenn wir mit Gott reden. Es geht darum, dass wir eine Beziehungspflege schaffen. Dass wir unsere Beziehung zwischen Gott und mir, zwischen Gott und dir, dass die gepflegt wird, dass wir ins Gespräch kommen. Und wenn wir uns das Vaterunser zum Beispiel anschauen, dann stellen wir fest, das Vaterunser ist genau nach diesem Prinzip aufgebaut. Erstmal kommt Gott, unser Vater im Himmel. Geheiligt werde dein Name, und dein Reich komme, dein Wille geschehe. Damit fängt das Vaterunser an. Erstmal Gott. Und dann kommen unsere Bedürfnisse. Unser tägliches Brot, vergib uns unsere Schuld. Und das Schöne ist, zum Schluss landen wir wieder bei Gott, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Eingebettet in die Anbetung Gottes liegen unsere Anliegen. Erst Gott, dann wir und zum Schluss wieder Gott. Mal eben gucken, bin noch in der richtigen Reihenfolge. Hört niemals auf zu beten. Oder nach Luther ist es den meisten noch bekannt, betet ohne Unterlass. Ich habe mal nachgeguckt in den Erklärungen, was bedeutet eigentlich ohne Unterlass? Ohne Unterlass ist das Gegenteil von Handeln. Also unterlassen ist das Gegenteil von Handeln. Also wenn wir etwas unterlassen, tun wir nichts. Oder nach dem deutschen Strafrecht ist das ein Verstoß gegen eine Handlungspflicht, wenn wir etwas unterlassen. Und im italienischen Strafrecht ist diese Begehungsweise, wenn man etwas unterlässt, eine Straftat. Das finde ich jetzt aber irgendwo Stress. Wenn ich etwas unterlasse, es sein lasse. Aber wir gucken uns das mal von einer anderen Sichtweise an. Wenn ich meinen Sport mache und dafür nicht übe und da nicht dranbleibe, dann werde ich ziemlich schnell feststellen, dass meine Kondition nachlässt. Dass ich schnell wieder aus der Puste bin, wenn ich mal 2 Wochen, 3 Wochen nicht gelaufen bin oder Fahrradfahren gewesen bin. Oder ein anderes Beispiel. Ich liebe die Ehe mit meiner Frau. Aber wenn wir da nicht permanent dran arbeiten würden und miteinander reden würden, kommunizieren würden, dafür sorgen würden, dass wir weiter auch miteinander Freude haben, dann ist das der Tod im Topf, wenn wir einfach mal es lassen, daran was zu tun. Und wenn wir das mal so betrachten, den 1. Thessalonicher, dann kann ich den eigentlich ganz entspannt mir angucken. Dann ist das gar nicht so ein Druck, sondern dann heißt das für mich, bleib dran im Gebet und hör nicht auf, mit Gott zu reden, egal wie es dir gerade geht. Bleib dran. Unsere gegenseitige Beziehung braucht das. Beten ohne Unterlass. Hat Jesus seinen Jüngern eine Geschichte zu erzählt. Und je länger ich mich hauptberuflich mit Gottes Wort auseinandersetzen darf, umso mehr verstehe ich und begreife ich Dinge und finde Jesus noch faszinierender als sowieso. Jesus hat coole Geschichten erzählt. Und Jesus hat seinen Jüngern eine Geschichte erzählt, wo es um eine Stadt geht, in der ein Richter lebt. Und diesem Richter sind die Menschen, und jetzt weiß ich nicht, was schlimmer ist, auch Gott, völlig egal. Ein Richter, dem Gott und die Menschen völlig egal sind. Ich frage mich, Junge, hast du eigentlich deine Berufung verstanden? Weißt du, was du da studiert hast? Und in dieser selben Stadt, da lebte auch eine Witwe. Und diese ist jeden Tag zu dem Richter hingegangen und hat den mit ihrem Anliegen bestürmt, hat den in den Ohren gelegen und hat ihm gesagt, hey Richter, verhilf mir doch endlich zu meinem Recht. Und der Richter hat sie immer wieder weggeschickt. Ach, die ist lästig, ja. Und dann nächster Tag steht die wieder da und, oh, ist die schon wieder da? Nee, jetzt fängt die wieder mit demselben Zeug an. So, irgendwann wurde ihm das dann zu bunt. Und dann hat er gesagt, wir sind zwar Gott und die Menschen gleichgültig, aber diese Frau, die geht mir auf die Nerven, die lässt mir echt einfach keine Ruhe. Die kommt immer und immer und immer wieder. Und ich muss ihr zu ihrem Recht verhelfen, sonst wird die am Ende noch handgreiflich. Ich würde sagen, auch das ist eigentlich die falsche Einstellung, aber egal. Und dann sagt Jesus dazu, Ihr habt gehört, was dieser ungerechte Richter gesagt hat. Und wenn der schon so handelt, wie viel mehr wird Gott seinen Auserwählten zum Recht verhelfen, die ihn Tag und Nacht darum bitten? Die Frage ist, wird der Menschensohn, wenn er kommt, auf der Erde überhaupt noch Menschen mit einem solchen Glauben finden? Mit diesem Glauben, dass wenn wir Gott in den Ohren legen, er handeln wird. Das bedeutet aber beten ohne Unterlass, dranbleiben. Aber dieser letzte Satz, der macht mich echt nachdenklich. Wird der Menschensohn, wenn er kommt, auf der Erde überhaupt noch Menschen mit einem solchen Glauben finden? Das bedeutet, wird Jesus, wenn er wiederkommt, überhaupt noch Menschen finden, die diesen Glauben haben, dass Gebete erhört werden, die sich sicher sind, warum sie beten? Wir schließen den Kreis mal mit dem, wie wir beten, wieder zu dem, warum wir beten. Es gibt in der Bibel einen Bericht über Mose, der mich als kleines Kind schon tierisch fasziniert hat. Und zwar geht es darum, dass die Israeliten vor einem Ort lagen, Rephidim, und sie wurden angegriffen von einem anderen Volk, den Amalekitern. Das ist jetzt nicht schlimm, wenn ihr nicht wisst, wer da wie was ist. Also das Volk Israel steht in einem Krieg mit anderen Leuten. Und dann sagt Mose zu Josua, das war so sein Sidekick, und hat zu dem gesagt, hör mal, Josua, wähle kampferprobte Männer aus und dann zieh mit ihnen in die Schlacht gegen die Amalekiter. Und ich selbst werde mich morgen auf den Hügel stellen, den Stab Gottes in der Hand. Und Josua macht das, was Mose ihm sagt, stellt sich seine Leute zusammen und zieht am nächsten Tag in den Kampf. Und der Mose geht, wie er es versprochen hat, auf den Berg rauf, nimmt sich noch zwei Leute mit, den Aaron und den Hur. Und dann legt der Mose los und fängt an, mit Gott zu reden. Und er erhebt dabei die Hände, hat immer seinen Stab in der Hand. Und solange Mose die Hände oben hatte und betete, waren die Israeliten erfolgreich. Und sobald Mose die Hände sinken ließ, waren die Amalekiter erfolgreich. Und jetzt kennt ihr so Kinderverständnis und Kindervorstellung. Ja? Ich sah den Mose immer auf so einer Talsenke sitzen, also an so einem Loch, wo er da runtergucken kann. Und dann zogen immer die Israeliten nach rechts. Und dann kamen die Amalekiten plötzlich wieder nach links. Und es ging immer so hin und her. Dem Mose wurden die Arme schwer irgendwann. Das ist doch auch verständlich. Ja, haltet die mal so lange hoch. Irgendwann werden die schwer. Und deswegen hatte er sich die beiden mitgenommen, damit die ihm helfen. Und die halfen ihm auch, der Aaron und der Hur. Und die halfen ihm, seine Arme zu stützen, dass sie oben bleiben konnten. Und so konnte Mose durch das Gebet dafür sorgen, dass Israel diese Schlacht gewonnen hat. Und hier schließt sich der Kreis. Es geht uns bei dem Wie nicht um die Haltung, wie wir beten. Der Mose hat es mit erhobenen Händen getan. Und ich glaube, es ist Gott relativ wurscht, wie wir mit ihm reden. Wichtig ist ihm, dass wir mit ihm reden. Und da kommt es nicht darauf an, ob wir die Hände oben halten oder ob wir durch die Natur wandern oder ob wir im Auto sitzen oder ob wir dazu in ein stilles Kämmerlein gehen müssen. Das ist Gott egal. Es ist Gott egal, ob wir sitzen oder knien oder stehen beim Beten. Gott geht es darum, dass wir beten. Aber was können wir von Mose lernen? Der ging in sein stilles Kämmerlein. Der hätte sich ja auch mitten aufs Schlachtfeld stellen können. Ich glaube nur, das wäre nicht lange gut gegangen. Wenn da so Pfeile und Äxte und ich weiß nicht, was die damals hatten, alles so um den Mose rumfliegen, könnte es natürlich auch schnell passieren, dass er sich ablenken lässt und unkonzentriert ist. Mose zieht sich raus aus dem Problem, was besteht, und geht in sein stilles Kämmerlein auf seinen Hügel und betet dort. Und er betet ohne Unterlass. Deswegen hat er die beiden Helfer dabei. Der Mose hatte einen unglaublichen Vorteil, der uns heute ein bisschen fehlt. Nicht nur ein bisschen, sondern meist sehr oft fehlt. Er hatte eine Live-Schaltung. Der konnte sehen, was passiert, wenn er betet. Und er konnte sehen, was passiert, wenn er nicht mehr betet. Das fehlt uns heute so ein bisschen. Und er betete nicht alleine. Manchmal sind die Probleme, die wir haben, die Anliegen, die wir haben, so groß, dass wir sie nicht alleine bewältigen können. Und wir brauchen einfach Leute, die mit uns mitbeten. Weil wir merken, mir alleine, uns alleine fehlt dazu die Kraft. Ich brauche noch Leute, denen ich mit meinem Anliegen bei denen ich mit meinem Anliegen noch um Unterstützung bitten kann, dass ich nicht alleine bin. Und damit sind wir wieder am Anfang. Warum beten wir überhaupt? Da muss ich hin. Durch unser Gebet machen wir den Weg zu Gott, machen wir den Weg frei. Durch unser Gebet machen wir den Weg frei, dass Gott durch uns auf der Erde etwas wirken kann. Und durch unser Gebet setzen wir die Kraft Gottes frei. Ist uns das eigentlich bewusst? Wir haben das vorhin gesungen bei dem History Maker. The true today ist es heute wahr, dass durch mein Gebet, und dann werden Dinge aufgezählt, Wunder geschehen. Ist das heute wahr, dass durch mein Gebet diese Dinge geschehen? Das Gebet ist der Kommunikationskanal zwischen uns und Gott. Ein Kanal, den der Teufel nicht angreifen kann. Und deswegen ist er darauf so erpicht, der Teufel, dass er genau da ansetzen kann und uns stören kann und uns vom Beten abhalten kann. Oscar Murio, Pastor der Nairobi Chapel, der hat mal gesagt, wenn ich der Teufel wäre, dann würde ich dafür sorgen, dass die Christen aufhören zu beten. Und ich würde es so machen, dass sie es nicht mal mehr merken. Nach der gewonnenen Schlacht baute Mose für Gott einen Altar. Ich kann mir vorstellen, zu wissen, warum er das tat. Mose baute diesen Altar, weil er wusste, dass er Gottes Arm in Bewegung gesetzt hatte. Er wollte mit diesem Altar deutlich machen, das war nicht ich, der das bewirkt hat, das war Gott, der das bewirkt hat. Aber ich durfte sein Beter sein, derjenige, der Gottes Arm bewegt hat. Gebet ist nicht erfolgsorientiert. Gebet ist beziehungsorientiert. Mose hat nicht gesagt, guck mal, was ich Tolles gemacht habe, wie super ich gebetet habe. Das wäre erfolgsorientiert gewesen. Nein, Mose hat gesagt, ich bin ganz demütig, dass ich Gottes Diener sein durfte und Gott das durch mich gewirkt hat. Gebet ist nicht erfolgsorientiert. Ich fasse nochmal zusammen. Warum beten wir? Weil Gebet nicht die Unterstützung der Arbeit Gottes ist, sondern Gebet ist die Arbeit Gottes. Gebet ist die Arbeit Gottes. Nicht die äußere Haltung ist ausschlaggebend. Die innere Haltung, darauf kommt es an. Es kommt darauf an, dass ich mich von mir wegbewege, zu Jesus hinbewege. Und konzentriert zu bleiben, konzentriert und fokussiert auf Jesus. Ich darf ihm alles sagen, das dürfen wir uns ganz fröhlich auf die Fahne schreiben. Wir dürfen Gott im Gebet alles sagen. Aber ich finde, am Anfang sollte die Dankbarkeit stehen. An erster Stelle. Erst die Dankbarkeit für diesen großartigen Gott, den wir haben. Auch wenn ich gerade im finsteren Tal rumwandern. Aber wir haben einen großartigen Gott und ihm erstmal zu danken. Und dann geht es um meine Bitten. Und dann lasst uns lernen, dran zu bleiben, beständig sein, damit der Menschensohn, wenn er wiederkommt, Menschen findet, die diesen Glauben noch haben, dass Gebet etwas bewirkt und das Gebet erhört wird. Auch wenn wir den Eindruck haben, dass gerade nichts passiert. Und dann noch einmal, Gebet ist der Raum, zu dem der Teufel keinen Zutritt hat. Deswegen beten, beten, beten. Und manchmal ist es auch wichtig, dass sich zwei oder drei zusammentun, um zusammen zu beten. Oder sogar vielleicht noch mehr. Und wenn wir mittwochs zusammensitzen und für das Sommerlob beten, dann ist das eine coole Sache. Aber ich denke mir, hey, die City Church Räume, die sind viel größer. Da passen mehr als 9 Leute rein. Da passen auch 15, 20, 30 Leute rein. Das Sommerlob ist eine Sache, mit der wir Gott groß machen wollen, auf dem Märkischen Platz. Und da sollten wir vorher mit ganz vielen, am liebsten mit allen, die hier sind, beten, dass Gott dieses zu einem Raum seines Segens macht, wenn wir auf dem Märkischen Platz stehen. Ich bin mir sicher, dass der Teufel das nicht cool findet, dass wir das machen. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir uns zusammensetzen und beten. Und beten dafür, dass Gott das zu einer geheiligten und gesegneten Sache macht, das Sommerlob. Und wir sind kein Spielball Gottes. Das finde ich so schön, weil Gott ist ein Teamplayer. Gott möchte mit uns zusammenarbeiten. Er möchte durch dich, durch mich, durch uns, möchte er wirken, dass heute in der Welt noch was passiert, dass die Welt auf den Kopf gestellt wird, dass sich Menschen verändern, dass sich Zustände verändern. Dass wir uns nicht mit dem zufrieden geben, was ist, weil Gott Großartiges vorhat. Und er möchte, dass Menschen noch zu ihm finden. Und wir sind diejenigen, die darum beten dürfen. Und dann stelle einmal beim Beten die Dankbarkeit wirklich an die erste Stelle und sag Gott als erstes Danke. Und dann kommen die Anfragen und die Bitten. Erst die Anbetung und dann wir. Und wenn du mal gar nicht mehr weiter weißt, wie du beten sollst, dann gibt es das Vaterunser. Das ist ein unglaublich tolles Gebet, weil Jesus uns ganz viele Dinge vorgibt, an denen sich unsere Gedanken weiter aufhängen können. Und wir singen jetzt gleich zusammen ein Lied und ihr dürft, glaube ich, schon mal gerne ruhig nach vorne kommen. Nämlich das Lied zum Vater Unser. Und da heißt es in einer Textzeile: Wenn mein Herz keine Worte finden kann, weiß ich doch, wie ich zu dir beten kann. Das geht mit dem Vater Unser. Und ich bin sicher, wenn wir in dieses Vater Unser sehr intensiv einsteigen, es nicht runterleiern, weil wir das ja schon seit unserem Konfirmationsunterricht oder noch davor kennen, sondern es wirklich mal intensiv beten: Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme und dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Wenn wir das intensiv beten, ich glaube, dann wird Gott etwas verändern.